Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 4 der Sure 94 in Schirr. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Haben wir nicht deine Brust erschlossen und dir abgenommen deine Last, unter der sich dein Rücken bog? Und haben wir nicht deinen Ruf weithin ertönen lassen?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastude.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 11. März 2025, gleich dem 21. Eswan 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Ramadan, Monat des Segens. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Religion für eine gesunde Familie. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Bereich der Frauenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Ramadan, Monat des Segens. Bleiben Sie dran!
Ramadan, der Monat des Segens. Das religiöse Fasten ist besonders im Monat Ramadan eine Befreiung aus dem engen Zwinger des Alltags. Seine zahlreichen Vorteile wandeln den Menschen. In der traditionellen Medizin nahm das Fasten einen wichtigen Platz ein. Der unter Avicenna bekannte iranische Arzt Ibn Sina hat ein ganzes Kapitel seines Werkes Qanun der Heilung durch das Fasten gewidmet und Dr. Herbert M. Scholten hat in den USA ein Buch unter dem Titel Fasten kann dein Leben retten herausgegeben. Er ist der Überzeugung, dass sich zahlreiche Leiden wie Dickleibigkeit, Migräne, Allergien, hoher Blutdruck, Starrheit der Gelenke und mangelnde Gewebeelastizität, Gallensteine und einige Hautkrankheiten erfolgreich behandeln lassen. Er bezeichnet das Fasten als Chirurgie ohne Chirurgenmesser. Der französische Physiologe ist der Ansicht, durch das Fasten einhergehend mit Bemühung und Selbstbeherrschung kann das Gleichgewicht der körperlichen Tätigkeiten bewahrt werden. Alle sind auf natürliche Weise der Befriedigung von Trieben zugeneigt. Aber wenn diese Neigungen immer befriedigt werden, wird der Mensch auf seinen Untergang zugehen. Deshalb muss er sich selbst beherrschen. Natürlich ist ein zu viel an Schlaf und Nahrung schädlicher als eine gemäßigte Ernährung. Durch Enthaltsamkeit kann zwischen der Tätigkeit des Körpers und der Seele eine Harmonie hergestellt werden. Das Fasten hat aber auch eine beachtliche vorbeugende Funktion. Der edle Prophet des Islams hat gesagt, fastet, damit ihr gesund bleibt. Er hat den Magen als den Ausgangspunkt für alle Schmerzen erklärt und die Enthaltsamkeit als die beste Arznei. Ebenso hat er gesagt, dass das Fasten die Darmtätigkeit regelt und dem Körper gut tut. Und Imam Ali bezeichnet das Fasten als einen der besten Gesundheitsfaktoren. Durch das Fasten werden Blut- und Lymphknoten von Giften befreit. Kranke Zellen werden rasch abgestoßen und durch gesunde ersetzt. Der Fastende beginnt sich dadurch jünger zu fühlen. Die Ursachen für viele Krankheiten werden beseitigt. Daher empfehlen viele Ärzte regelmäßige Fastenübungen. Die Vorteile des Fastens lassen sich auch psychologisch sehen. Zahlreiche Überlieferungen bestätigen die Wirkung des Fastens auf die seelische Gesundheit und besagen, dass das Fasten innere Unruhen beseitigt, die Triebe ins Gleichgewicht bringt und Depressionen abbaut. Recherchen haben ergeben, dass das Fasten die Hirntätigkeit stärkt und die inneren Fähigkeiten steigert. Das Fasten während des Monats Ramadan kann dem Menschen die Basis dafür geben, Anpassungsvermögen bei Schwierigkeiten und seine Kräfte zu ihrer Bewältigung zu stärken. Das einmonatige Fasten steigert die Fähigkeit, sein Verhalten zu kontrollieren. Es lässt das seelische Potenzial und die Widerstandskraft gegenüber Stressfaktoren zunehmen. Das Fasten ist ein gutes Mittel zur Kontrolle der Kräfte. Jeder ist bei der Persönlichkeitsentfaltung darauf angewiesen, sich die notwendigen Fähigkeiten zum Widerstand gegenüber flüchtigen Neigungen anzueignen, damit er diese Neigungen zügeln und regeln kann. In Erziehungstheorien heißt es, dass im ersten Entwicklungsabschnitt des Kindes ihm alle Bedürfnisse gelassen werden, damit er die wichtigsten von ihnen kennenlernt und Vertrauen in die anderen gewinnt. Nach dieser Phase sollen die Eltern allmählich das Kind mit den Einschränkungen, die gegenüber seinen Bedürfnissen bestehen, vertraut und ihm verständlich machen, dass der Mensch manchmal zur Erreichung seiner Ziele vorübergehend auf einige flüchtige Freuden und Wünsche verzichten muss. Das Fasten ist wie diese Erziehungsmethode, denn der Verzicht auf Speise und Trank und andere Genüsse während des Tages veranlasst den Fastenden, die Erfüllung dieser Wünsche aufzuschieben, und diese Aufschiebung hat eine sehr fruchtbare Wirkung auf ihn. Er lernt, wie er seine Wünsche verwalten kann. Das Fasten erhält das Herz. Dank des Fastens gelangt der Mensch in den Genuss des Gespräches mit dem Schöpfer. Die schönen gottesdienstlichen Handlungen im Monat Ramadan beflügeln den Menschen. Je größer die Erkenntnis des Menschen über Gott, den Allerhöchsten, seine Herrlichkeit und seine Macht wird, desto bessere Voraussetzungen sind dafür geschaffen, dass er gute Werke tut. Deshalb nehmen im Monat Ramadan gottesdienstliche Handlungen wie den Armen helfen, Bedürftigen etwas spenden und den Kontakt zu Familie pflegen zu. Gott verleiht im Monat Ramadan einen doppelten Lohn für solche guten Taten.
Wir haben in den vorhergehenden Beiträgen bereits einige Eigenschaften von würdigen Menschen aufgezeigt. In den ersten Versen der Sure Mu'minun, der Sure 23, beschreibt Gott die Gläubigen. Es heißt, dass sie Rettung finden werden. Es heißt, selig sind die Gläubigen, die in ihrem Gebet demütig sind, die sich vom unnützem Tun und sinnlosen Dingen abwenden und die die Almosen zahlen. Die, welche ihren Schoß vor Besudelung bewahren. Das arabische Wort Falah, welches mit Seligwerdung und Rettung übersetzt werden kann, hat eine weitgehende Bedeutung. Es umfasst unter anderem das Glück, das dem Mensch ein ehrenhaftes Leben in Freiheit und Unabhängigkeit erreicht und schließt auch das Glück im Jenseits mit ein, und dieses zukünftige Glück erreicht der Mensch durch sein würdiges Handeln im Leben und dank der Barmherzigkeit Gottes. Er darf im Paradies wohnen und dort Anteil an den ewigen Segensgaben haben. Der Koran stellt den Eigenschaften eines gläubigen Menschen den Gebetsdienst voran, nämlich das tägliche rituelle Pflichtgebet. Dieser Gebetsdienst ist der bedeutendste Kontakt vom Geschöpf zum Schöpfer. Der Koran spricht von den Gläubigen, die in ihrem Gebet demütig und ergeben sind. Der Mensch empfindet vor einer großen Persönlichkeit Achtung und Bescheidenheit, und diese kommt in seiner Körpersprache zum Ausdruck. Im eben genannten Vers verweist der Koran darauf, dass das Gebetsritual der Gläubigen, bei dem er sich verbeugt und niederfällt, kein seelenloser Kult ist, sondern der Betende wendet sich Gott in völliger Ergebenheit zu. Er trennt sich im Gebet innerlich von allem anderen. Das Gebet erzieht den Menschen auf höchster Stufe. Dieses Gott-Eingedenksein ist der Weg, Geist und Seele wachzurütteln und den Menschen von der Sünde abzuhalten. Wenn diese schöne gottesdienstliche Handlung geeignet vollbracht wird, sind die Voraussetzungen für die Verwirklichung guter Werke geschaffen. Die Betenden versinken bei ihrer Lobpreisung und Anflehung Gottes so sehr in das Gespräch zu dem Schöpfer der Welten, dass dieser Zustand auf jedes Teilchen ihres Wesens Wirkung hat. Sie betrachten sich als ein winziges Teilchen vor der Grenzlosigkeit Gottes, einen winzigen Tropfen vor dem endlosen Ozean. Jeder Augenblick des Gebetsdienstes kann für den Betenden ein Stück Selbsterziehung und ein Schritt zur Reinigung von Geist und Seele sein. Gläubige zeichnen sich auch laut Koran dadurch aus, dass sie sich von allem leeren Gerede und Unsinnigem abwenden. Der Koran verwendet in dem Vers das Wort Larv. Mit Larv werden sinnlose Angelegenheiten bezeichnet. Damit ist nicht nur leeres Gerede und sinnloses Tun gemeint, sondern auch sinnloses Denken und insgesamt alles, was den Menschen davon abhält, Gottes eingedenk zu sein. Alles Handeln und jede Orientierung des rechtschaffenen Menschen dienen einem fruchtbaren Ziel. Der rechtschaffene Mensch hat eine Stufe erreicht, auf der er keinen unsinnigen Gedanken mehr an sich heranlässt. Musik.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir präsentieren Ihnen, liebe Freunde, unser Wochenprogramm Gesunde Familien. Wie Sie wissen, haben wir in den vergangenen Sendungen über den Umgang der Eltern mit ihren Kindern in drei Altersgruppen gesprochen und die Erziehungsexperten und Psychologen standen uns nützlich zur Seite. Jetzt wollen wir in der Fortsetzung unserer Sendereihe Gesunde Familien einen Blick auf den Stand von Vater und Mutter in der Familie und ebenso auch auf die Pflicht der Kinder den Eltern gegenüber richten. Verehrte Freunde, wir hoffen, Ihre Aufmerksamkeit zu erwecken. Die eigentliche Existenz jedes Menschen auf Vater und Mutter zurückgeht, kann man sagen, dass unter der Verwandtschaft niemand dem Menschen so nahe steht wie Vater und Mutter. Auch ist niemand wie sie dem Menschen in Liebe zugetan. Diese beiden liebevollen Wesen haben ihrem Kind oder ihren Kindern in einer Zeit der Schwäche und Unfähigkeit, das heißt von der Kinderzeit bis ins fähige Alter, ihre Hilfe zukommen lassen und alles je nach Möglichkeit freigebig für ihre Kinder hingegeben. Daher ist die lebenswichtige und unschätzbare Rolle von Vater und Mutter bei dem Aufziehen und Wachstum des Kindes niemandem verborgen. Und für die Kinder ist es wichtig, die Bemühungen von Vater und Mutter zu schätzen. Die Stellung von Vater und Mutter findet in allen Himmelsreligionen, sogar in unreligiösen Schriften, Ansehen und Verehrung. Der Prophet und seine Familie und ebenso Verse des edlen Koran haben auf wiederholte Weise den Rang und die Stellung der Eltern erklärt und den Menschen anempfohlen, in der Achtung von Vater und Mutter sowie in der Güte ihnen gegenüber nicht nachlässig zu sein. In einigen Suren des edlen Korans wird unmittelbar nach dem Hinweis auf die Einzigartigkeit Gottes die Güte den Eltern gegenüber ans Herz gelegt. Die Wichtigkeit dieser Angelegenheit geht so weit, dass wir es in der Überlieferung des Hauses des Propheten, Friede sei mit ihm und seiner Familie, heißt, wenn Vater und Mutter selbst sogar Ungläubige sind, es notwendig ist, ihnen Achtung entgegenzubringen. In der Sure Al-Asra im Vers 23 lesen wir: Dein Herr hat bestimmt, dass ihr ihm allein dienet und gegen Vater und Mutter gütig seid. In einer weiteren Überlieferung des Propheten lesen wir: Das Einverständnis Gottes geht mit dem Einverständnis der Eltern einher. Die Geschichte erzählt Folgendes: Eines Tages kam ein Mann zum Propheten, Friede sei mit ihm und seiner Familie, und sagte: O Gesandter Gottes, ich bin ein großer Sündner und habe sehr viel Schlechtes getan. Wird meine Reue angenommen? Der Prophet entgegnete ihm: Sind dein Vater oder deine Mutter noch am Leben? Ja, erwiderte er, mein Vater lebt noch. Der Prophet sagte: Geh und tue deinem Vater Gutes, damit dir vergeben wird. Als dieser sich auf den Weg gemacht hatte, erwähnte der Prophet, Friede sei mit ihm und seiner Familie: Wenn doch nur seine Mutter noch leben würde. Dieses zeigt, dass der Güte zur Mutter besondere Bedeutung zukommt.
Und jetzt wollen wir auf die produktiven erzieherischen Aspekte der Eltern hinweisen.
Der Vater und die Mutter nehmen in der Struktur der Familie jeder für sich eine spezielle Stellung ein. Sie führen unter Berücksichtigung ihrer Lage im Familienmilieu unterschiedliche Rollen, die sich gleichzeitig ergänzen. In der Struktur einer vollständigen Familie, das heißt einer Familie bestehend aus Vater und Mutter und Kindern, sind gewöhnlich die Väter die Ernährer der Familie und für die Sicherung des Lebensunterhaltes und die wirtschaftlichen Bedürfnisse verantwortlich. Obwohl heutzutage wegen erschwerten Lebensbedingungen auch die Frauen neben den Männern einen Teil des Lebensunterhaltes mitbestreiten, so verbringen aber die Männer ihre meiste Zeit außerhalb dem Kreise der Familie. Dies kann die Beziehung zwischen den Vätern und Kindern trüben. Als Symbol der Stärke in der Familie spielt der Vater eine wichtige Rolle bei der geistigen und seelischen Erziehung der Kinder. Die Verbindung des Vaters zu jedem seiner Kinder, Tochter oder Sohn, ist von besonderer Bedeutung. Der Sohn braucht die Zuneigung und das Verständnis des Vaters. Die Neigung der Söhne zur Nachahmung ihrer Väter in der Art zu gehen, im Tragen der Kleidung und ihrer Redensart muss von diesen begrüßt werden. Diese Nachahmungen können zum Erlernen sozialer Regeln und Werte führen. Die beste Beziehung zwischen Vater und Sohn entsteht auf der Grundlage der Freundschaft und Aufrichtigkeit. Die enge Beziehung des Sohnes zum Vater sowie die Inschutznahme seiner Denkweise gibt dem Sohn das Gefühl, eine feste Stütze zu haben. Allerdings darf diese Inschutznahme nicht übertrieben werden, da das Kind sonst eine abhängige Persönlichkeit entwickelt. Auch ist die Beziehung der Väter zu den Töchtern von besonderer Wichtigkeit. Das Verhalten des Vaters mit dem Ehepartner spielt eine sehr große Rolle bei der Sicht der Tochter auf ein gemeinsam gestaltetes Leben in der Zukunft. Eine Tochter, die ein ehrenwertes Verhalten des Vaters zur Mutter erlebt, wird über ihre Heirat und Zukunft ein positives Bild im Gedächtnis haben. Der Vater muss der Tochter seine Zuneigung entgegenbringen, sie gern haben und dieses Wohlwollen offen zeigen. Diese Zuwendungen sind auf die Entwicklung der Gefühle der Tochter sehr wirksam. Einige Untersuchungen zeigen, dass durch fehlende Zuneigung und Wohlwollen zwischen den beiden die Tochter zur Suche von Zuwendung außerhalb des familiären Bereichs veranlasst wird. Durch diese Handlung wird die Basis für viele Abweichungen und schiefe Bahnen gelegt. Was die Rolle der Mutter in der Familie betrifft, muss gesagt werden, dass die Mutter der wirkungsvollste Faktor bei der Erziehung und der Versorger geistig, seelischer und körperlicher Gesundheit der Kinder ist. Die Liebe der Mutter zum Kind ist so beeindruckend, dass nichts und niemand ihre Stelle ersetzen kann. Die Zärtlichkeit der Mutter ist eine der geistigen Nahrungen des Kindes und die Mutter muss in nötigen Maßen ihr Kind mit dieser geistigen Nahrung versorgen. Die Mutter ist aus geistiger und menschenfreundlicher Sicht voller Zuneigung und besitzt die größere Fähigkeit zur Äußerung von Gefühlen und Liebenswürdigkeiten. Wenn nun diese Fähigkeit richtig eingesetzt wird, übt dies auf die Verbindung in der Familie und die Bildung sozialer Beziehungen der Kinder einen wirksamen Einfluss aus. Die Psychologen sind überzeugt, dass Eigenschaften wie Selbstvertrauen und Selbstachtung durch kluge und geeignete Mütter gefordert werden. Die Rolle der Mutter ist, was die Zärtlichkeit zum Kind betrifft, insbesondere in Beziehung zum Sohn, von Bedeutung. Manchmal legt sich Hartnäckigkeit und Streitsucht der Jungen durch ein einfaches und beruhigendes Gespräch mit den Müttern. Die Mütter achten durch ihr starkes Mitgefühl besser auf die Beschwerden und Probleme ihrer Kinder und sind ein zuverlässiger Vertrauter in der Familie. Es ist so, wie der werte Prophet des Islams, Friede sei mit ihm und seiner Familie, gesagt hat, dass Vater und Mutter die größten Rechte seitens des Menschen zustehen. Deshalb legt die islamische Lehre auf die Kenntnis und Berücksichtigung der Rechte an die Eltern, insbesondere der Mutter, großen Wert. Verse des Korans weisen auch auf die Beschwerden bei der Geburt des Kindes und seiner Erziehung hin. Die Wertestellung der Eltern auf dem Ehrenplatz Gottes hält den Menschen gewollt oder ungewollt zur Fügsamkeit diesem göttlichen Geschenk sowie zur Beachtung der Ehrenweisung und Güte ihnen gegenüber an.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mehrdad Kazemi mit dem Titel Iran Man, das heißt Mein Iran.
ای بلند سرفراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، خاک تو بوی بهاران می‌دهد، رودهایت در بیابان موج زن. ای بلند سرفراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. چشم پاید قصه گوی دشتهایت ارغوانی سبز سرخ، ای تو با راز شکفتن آشنا. ای بلند سرفراز ایران من،
به دنیا بشکفن با نفای باد و باران ای وطن مهر تو در سینه ما بشکفن مهر تو در سینه ما بشکفن ای بلند سر فراز ایران من ای شکوه نام تو در جان و تن ای وطن ای خانه آلاله ها ای تو با خون شهیدان آشنا ای وطن ای خانه آلاله ها ای تو با خون شهیدان آشنا در دل تاریک و ظلمت خیز شب چشم بد از آسمانت دور باد دشمنت در تیرگی ها کور باد تا جهان باقیست نامت ای وطن تا جهان باقیست نامت ای وطن هم صدا با نغمه های هم صدا با نغمه های نور باد ای بلند سر فراز ایران من ای شکوه نام تو در جان و تن ای بلند سر فراز ایران من ای شکوه نام تو در جان و تن
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Bereich der Frauenrechte. Weiterhin guten Empfang. In den letzten Wochen hat der Westen, angeführt von den USA, unter dem Vorwand der jüngsten Unruhen eine umfangreiche politische und propagandistische Kampagne im Bereich des sogenannten Schutzes der Frauenrechte in Iran begonnen. In dieser Hinsicht haben die USA, indem sie ihre Position in der UNO missbrauchten und großen Druck auf diese internationale Organisation ausübten, die Annullierung der Mitgliedschaft Irans in der UN-Kommission für Frauenrechte gefordert und diesbezüglich keine Mühen gescheut. Dieses Vorgehen rief eine scharfe Reaktion Irans hervor. Amir Said Iravani, der Botschafter und ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen, warnte vor dem amerikanischen Versuch, die Mitgliedschaft der Islamischen Republik Iran in der Kommission der Vereinten Nationen für die Rechtsstellung der Frau zu kündigen und wies darauf hin, dass dieser Antrag auf der Grundlage falscher Behauptungen und Annahmen gegen Iran gestellt worden sei. Er hob hervor, dass diese Aktion politisch motiviert sei und gegen die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen verstoße. In einem Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres, von dem eine Kopie an den Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen, ECOSOC, und der 67. UN-Kommission für die Rechtstellung der Frau geschickt wurde, warnte Iravani davor, dass falls die USA es schafften, die Mitgliedschaft Irans in der Kommission für die Rechtstellung der Frau zu annullieren, dies eine gefährliche Situation im UN-System schaffen und die Gleichberechtigung der Mitgliedstaaten in dieser internationalen Organisation in Frage stellen werde. Iravani sagte, das illegale Ersuchen der USA zeigt einen Versuch, das UN-System für Washingtons eigene politische Zwecke zu missbrauchen. Aktion des Westens gaben die USA zusammen mit 8 anderen Ländern eine interventionistische Erklärung ab, in der sie behaupteten, Iran verletze die Rechte von Frauen und Mädchen. Die Außenminister von 9 Ländern, USA, Großbritannien, Australien, Kanada, Chile, Island, Neuseeland, Südkorea und Schweden, gaben diese intervenierende Erklärung ab. Daran beschuldigten sie Iran, die Rechte von Frauen und Mädchen zu verletzen. In dieser Erklärung werden Anschuldigungen gegen Iran erhoben und die internationale Gemeinschaft wird aufgefordert, den Zugang von Frauen zu Informationen im Internet durch Partnerschaften mit Technologieunternehmen zu erleichtern. Amtsträger der USA und weiterer westlicher Länder haben die Unruhen in Iran und die Randalierer mehrfach unterstützt. Der Westen, angeführt von den USA, hat große Anstrengungen im Rahmen des Psycho- und Informationskrieges unternommen, um diesen falschen Glauben unter den Menschen auf der ganzen Welt zu fördern, dass während der jüngsten Unruhen in Iran die Menschenrechte einschließlich der Frauenrechte von der Islamischen Republik Iran umfassend und systematisch verletzt wurden. Die westlichen Staaten behaupten, die Frauenrechte in Iran zu unterstützen, während die Vereinigten Staaten als Führer des Westens in den letzten Jahren die strengsten Sanktionen gegen Iran verhängt haben und die iranische Nation einschließlich der iranischen Frauen mit schweren Sanktionen belegt wurden, sogar während der Corona-Pandemie. Auch jetzt setzen sie diese menschenverachtende Politik fort. Ein Blick auf die Situation der Frauen in westlichen Ländern, die behaupten, die Frauenrechte zu verteidigen, zeigt, dass die Frauen in diesen Ländern selbst in einer schlechten Lage sind und die Verletzung ihrer Rechte ignoriert wird. Behauptungen des Westens über die Verletzung der Frauenrechte in Iran werden erhoben, Während die politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklungen sowie die verfügbaren Statistiken über den Status der Frau in Iran nach der Islamischen Revolution und der Gründung der Islamischen Republik Iran in den letzten 4 Jahrzehnten vollkommen das Gegenteil der Behauptungen der USA und ihrer europäischen Partner diesbezüglich bezeugen. Nach der Islamischen Revolution haben die iranischen Frauen einen bedeutenden Beitrag in allen Bereichen des politischen, sozialen, kulturellen und pädagogischen Lebens geleistet. Im Zusammenhang mit der politischen Teilnahme von Frauen ist anzumerken, dass Frauen als ein großer Teil der Gesellschaft erheblichen Einfluss auf die politische Entwicklung der Gesellschaft haben. Nach der Islamischen Revolution in Iran hat sich mit der Erhöhung des Bewusstseins und dem Ausbau der Hochschulbildung für Frauen und der Förderung ihrer Fähigkeiten der Beitrag der politischen und gesellschaftlichen Teilhabe von Frauen massiv gewandelt. Daher wird in den iranischen Gesetzen der politischen Teilhabe von Frauen in der Gesellschaft ein besonderer Platz eingeräumt. Neben der breiten Beteiligung iranischer Frauen an zahlreichen Wahlen in Iran haben sie einen bedeutenden Anteil an den Sitzen des Parlaments und der Stadt- und Gemeinderäte. Zum Beispiel wurden mehr als 5.990 Frauen in islamische Stadt- und Dorfräte gewählt, von denen mehr als 570 Mitglieder in Stadträten, Groß- und Kleinstädte und der Rest in Gemeinderäten aktiv sind, was einen Anstieg von etwa 50% im Vergleich zu vor der Revolution zeigt. Darüber hinaus gibt es eine breite Beteiligung der iranischen Frauen bei den Wahlen. So lag beispielsweise bei den 11. Parlamentswahlen und bei der 13. Präsidentschaftswahl im Jahr 2021 die Wahlbeteiligung der Frauen bei 48%. Die Beteiligungsquote von Frauen bei der 6. Wahl des Expertenrates betrug im Jahr 2021 47,30% und bei der 5. Wahl der Stadt- und Gemeinderäte im Jahr 2021 bei 50,53%. Beim Beitrag der Frauen in der iranischen Administration zeigen die Statistiken viele Fakten. So lag der Anteil weiblicher Führungskräfte bis Ende September 2022 bei 26%. Im Bereich der Entscheidungsfindung waren bis Ende September 2022 25,2% der öffentlichen Verantwortungsträger Irans auf allen Ebenen der Geschäftsleitung weiblich. Von den 8.488 Frauen im Führungsbereich ist ein kleiner Prozentsatz in hohen Positionen, 15% sind in mittleren Positionen und 84% in einfachen Positionen. Die Zahl leitender Frauen in den Provinzen stieg im Jahr 2019 auf 15,9% und erreichte 554 weibliche Direktoren, was ein Wachstum von 89,7% in den Provinzen und Distrikten in den letzten 3 Jahren zeigt. Außerdem arbeiten insgesamt 1.121 Frauen im Justizbereich und im Jahr 2021 waren 1.900 Frauen in leitender Position in den 31 Provinzen Irans. Im wirtschaftlichen Bereich beträgt die Erwerbstätigkeitsquote der Frauen bis 2022 14,1% und der Anteil der weiblichen Erwerbstätigen mit Hochschulabschluss 44,3%. Die Zahl der erwerbstätigen Frauen bis 2022 beträgt 3,9 Millionen, was 12,7% entspricht. Die Beschäftigung von Frauen bis 2022 umfasst die Schaffung von 2.403 Arbeitsplätzen durch Unternehmerinnen. Außerdem wurden 250 wissensbasierte Unternehmen von Frauen gegründet. Mehr als 32% der Beschäftigten in Unternehmen, die in der iranischen Wirtschaft und auf dem iranischen Markt tätig sind, sind Frauen. Außerdem gibt es in Iran mehr als 4.000 Unternehmerinnen, die 20% der Unternehmen verwalten. Im Bereich besonderer Berufe sind 7200 Beamtinnen bei der Polizei der Islamischen Republik Iran tätig. Auch in der iranischen Rot-Halbmond-Gesellschaft sind rund 15.000 Frauen aktiv. 16 Frauen arbeiten bei Feuerwehren. Gleichzeitig erhielten mehr als 352.000 Frauen ein Skills-Training, also ein Training für besondere Fertigkeiten. Die iranischen Frauen leisten einen bedeutenden Beitrag im Bereich der Grund- und Hochschulbildung. Die Alphabetisierungsrate der Frauen lag vor der Islamischen Revolution bei 35,3% und hat sich durch umfangreiche Bemühungen bis 2021 auf 95% erhöht. In den Jahren nach der Islamischen Revolution und beispielsweise im Studienjahr 2015 stieg auch die Zahl der Studentinnen deutlich an und betrug mehr als 6,5 Millionen. Im Bereich der Hochschulbildung ist die Zahl der Studentinnen nach der Islamischen Revolution also enorm gestiegen. Im Jahr 2021 befanden sich etwa 1,6 Millionen Mädchen und Frauen in höheren Bildungsstufen. Während die Penetrationsrate der weiblichen Bevölkerung bei der höheren Bildung im Jahr 1978 nur 281 Personen pro 100.000 Einwohnern betrug, entsprach diese im Jahr 2022 4.747 pro 100.000 Einwohnern, also etwa das 20-fache. Auch die Bruttoquote bei der Einschreibung von Mädchen und Frauen, also die Gesamtzahl der weiblichen Studierenden im Vergleich zur Bevölkerung im Alter von 18 bis 24 Jahren, mit gleichem Zugang und gleicher Beteiligung an der Hochschulbildung, ist von 2,1% im Jahr 1978 auf aktuell 41,2% gestiegen. Der Anteil der Frauen an den Universitäten ist 2022 um 3,33% gestiegen. An den öffentlichen Universitäten liegt der Anteil der Studentinnen bei 56%. Also studieren mehr Frauen als Männer in Iran. Und der Anteil der Dozentinnen an Universitäten für medizinische Wissenschaften ist um 34% gestiegen. Im Bereich ist der Anteil der Frauen nach der Islamischen Revolution ebenfalls deutlich gestiegen. In diesem Zusammenhang zeigen die Statistiken, dass es in Iran bis 2022 1,4 Millionen organisierte Sportlerinnen gab. Es gibt mehr als 121.000 Trainerinnen und 82.000 Schiedsrichterinnen bei den verschiedenen Sportarten im Land sowie 1.611 Sportvereine für Frauen. Außerdem wurden bei den jüngsten Sportveranstaltungen in der Welt etwa 3.302 Medaillen von iranischen Sportlerinnen gewonnen. Auch im Gesundheitswesen haben Frauen nach der Islamischen Revolution einen bedeutenden Beitrag geleistet. Bis 2022 sind 40% der Fachärzte in Iran Frauen. Außerdem werden 95% der Geburten in Iran von Frauenärztinnen begleitet und durchgeführt. Auf dem Gebiet der Verbesserung des Gesundheitsniveaus in Iran wurden große Fortschritte erzielt. Und die Müttersterblichkeitsrate aufgrund von Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen ist erheblich zurückgegangen und hat weniger als 40 Fälle pro 100.000 erreicht. Die vorgelegten Statistiken zeigen, inwieweit iranische Mädchen und Frauen in verschiedenen Bereichen des politischen, sozialen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und pädagogischen Lebens, des Gesundheitswesens, beim Sport und in anderen Bereichen des islamischen Iran aktiv und eingebunden sind. Sie zeigen damit auch die Falschheit der Behauptungen des Westens über die angebliche Unterdrückung der Frauen oder ihren angeblich geringen Beitrag im sozialen Leben Irans. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.